Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich, schön, dass Sie zuhören. Und wir schauen darauf, wie die großen Konzerne mit den Folgen der Corona-Krise umgehen. Volkswagen stoppt in Europa die Produktion für 2 bis 3 Wochen zunächst. Ja, und was bleibt den Kleinen? Das schauen wir uns gleich genauer an. Außerdem, heute ist Equal Pay Day und durch die Corona-Krise wird deutlich, wichtige Berufe, Frauenberufe, sind systemrelevant, aber entsprechend bezahlt werden sie nicht. Beschäftigte im Homeoffice oder in Quarantäne, Aufträge, die storniert werden, Teile, die fehlen. Schon jetzt ist klar, große wie kleine Unternehmen, auch Selbstständige, werden in den kommenden Wochen, vielleicht auch Monaten, finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Wem wird wie geholfen? Werden Unternehmen am Ende verstaatlicht und haben diejenigen, die von der Hand in den Mund leben, vielleicht sogar das Nachsehen? Theo Gers hat sich für uns mal mit den möglichen und diskutierten Hilfen für kleine Unternehmen beschäftigt, denen Kredite meist nicht wirklich helfen.
Wir sind dran, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium, wenn nach den Hilfen für Kleinbetriebe und Solo-Selbstständige gefragt wird. Doch auf einen Termin will man sich in Berlin nicht festlegen. Das Problem? Die Überbrückungs- oder Betriebsmittelkredite, die die Bundesregierung am Freitag in unbegrenzter Höhe in Aussicht stellte, helfen den Freiberuflern und Kleingewerbetreibenden nicht weiter, wenn kurzfristig die Rate eines schon laufenden Kredits, die nächste Steuervorauszahlung oder in manchen Fällen auch nur die nächste Miete aufzubringen ist.
Die kleinen Unternehmen brauchen wirklich Geld in der Tasche,
sagt am Morgen DIW-Chef Marcel Fratscher im Deutschlandfunk zur Lage der freien Musiker und Kulturschaffenden, der Therapeuten und der vielen anderen Freiberufler. Ihnen müsse schnell und direkt geholfen werden.
Man kann also über Transfers nachdenken, dass man sagt, alle, die beim Steueramt gemeldet sind, kriegen 5.000 Euro oder 10.000 Euro in die Tasche sofort, um diese Zeit lang überleben zu können. Gerade für Solo-Selbstständige oder für Selbstständige mit sehr kleinen Unternehmen. Wir haben weit über 4 Millionen, fast 5 Millionen Selbstständige in Deutschland, viele davon Solo-Selbstständig. Das wäre ein Weg, wie man das gestalten kann.
Doch die Entscheidungen ziehen sich, mit einer Ausnahme: Bayern. Am Mittag hält Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in München stolz ein Formular in die klickenden Kameras.
Das Antragsformular ist fertig. Antrag auf Soforthilfe, Corona-Hilfe. 2 Seiten, wo die nötigsten Angaben nur getätigt werden müssen.
10 Milliarden Euro hatte Ministerpräsident Söder gestern an Hilfen nur für die bayerischen Unternehmen angekündigt. Für Steuerstundungen, für Ausfallbürgschaften und für das sogenannte Sofortgeld für Unternehmen. Markus Söder heute:
Ab morgen wird es dazu über die Homepage die entsprechenden Ladeformulare geben, also die Antragsformulare, die man herunterladen kann. Und bereits ab Freitag gibt es die Möglichkeit von Zahlungen, wenn die entsprechenden Unterlagen eingereicht werden.
Und auch dieses Einreichen des Antrags ist, so versichert es Wirtschaftsminister Aiwanger, in Bayern ein Kinderspiel. Die Unternehmerin, genauso wie der Unternehmer,
lädt den runter, füllt den aus, muss am Ende handschriftlich unterschreiben, kann das Ding dann aber mit dem iPhone abfotografieren, PDF-Anhang per Mail einschicken, aber wir brauchen noch die handschriftliche Unterschrift, dann geht das Ding zu den Wirtschaftsförderern.
Und am Freitag ist das Geld auf dem Konto.
Bei bis zu 5 Beschäftigten maximal 5.000 Euro, bei bis zu 10 Beschäftigten 7.500 Euro, bis zu 50 Beschäftigte 15.000 Euro, bis zu 250 Beschäftigte 30.000 Euro.
Die Anträge dafür finden bayerische Kleinunternehmer und Unternehmerinnen auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums, der Bezirksregierungen und der Stadt München, betont Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Also die Ein-Mann- oder Ein-Frau Betrieb, der Künstler, der Freiberufler, der Taxler, der jetzt wegen Corona kurz vor der Insolvenz steht, der Messebauer, kann ab dieser Woche, in dieser Woche noch hier Geld sich holen.
Wie könnte kleineren Unternehmen geholfen werden, wenn sie durch Corona in Schwierigkeiten geraten? Bayern geht da voran. Einbußen haben auch und besonders die Restaurants, Kneipen und Hotels, denn was jetzt ausfällt, das wird kaum mehr nachgeholt. Getroffen ist auch der Einzelhandel und auch die Landwirtschaft bekommt Schwierigkeiten, wenn sie keine Hilfe für die Ernte hat. Wie sich die Branche positioniert, dazu gab es ein Treffen mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin und Barbara Schmidt-Matern hat das verfolgt.
Warum die Deutschen jetzt ausgerechnet so viel Pasta und Toilettenpapier kaufen? Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner muss darüber erst einmal nachdenken.
Jedes Land hat seine kulturspezifischen Hortungseigenheiten, habe ich den Eindruck. Pasta hält sich, man wird satt. Und beim Toilettenpapier, ja, braucht man halt, gell?
Meint die Christdemokratin. Auch bis zu 20 Tüten Mehl werden in die Einkaufswagen gehievt, hat Stefan Gent beobachtet, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, HDE. Und übrigens, sagt Gent,
in Frankreich kommt es zu Engpässen beim Rotwein.
Das Kaufverhalten mag von Land zu Land unterschiedlich sein, doch die Sorgen sind die gleichen. Einer teilweise beunruhigten Bevölkerung klarzumachen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert ist. Umso mehr pocht Julia Klöckner darauf, dass die Landwirtschaft zur kritischen Infrastruktur zählt. Das sei wichtig für Verbraucherinnen und Beschäftigte.
Sie ist systemrelevant, die Ernährungsbranche. Das sind die Landwirte, die Lageristen, Transporteure, die große Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lebensmittelherstellung und der Lebensmittelverarbeitung, die Kassierer und alle Beschäftigten im Lebensmittelhandel. Und deshalb meine ich, ist es so wichtig, dass genau diese Branche zur, wie man es nennt, kritischen Infrastruktur gehört.
Denn nur dann erhalten Eltern in dieser Branche eine Notfallbetreuung für ihre Kinder. Es müsse also alles getan werden, diese entscheidenden Strukturen am Laufen zu halten. Jeder und jede könne dazu beitragen, sagt HDE-Präsident Gent.
Wir haben einen klaren Appell an die Kundinnen und Kunden. So sehr emotional es zu verstehen ist, den Haupteinkauf nicht auf die Wochenendsituation auf Freitag, Samstag zu verlegen, sondern in der Woche auch einzukaufen, also auch den Dienstag und den Mittwoch zu nutzen dafür, dass wir auch in der Lage sind, Regale wieder aufzufüllen und die Waren entsprechend halt auch den Menschen dann auch anbieten zu können.
Die Bundeslandwirtschaftsministerin mahnt nochmals an, auf Hamsterkäufe zu verzichten.
Sie sind nicht nur unnötig, sie schaden auch. Bewahren Sie Ruhe und Augenmaß. Jetzt ist auch die Solidarität unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern gefragt.
Zumal wer weniger einkauft, hinterher auch keine Lebensmittel wegschmeißen muss, so Klöckner. Laut Ministerium liegt der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei vielen Produkten bei über 100%, unter anderem bei Kartoffeln, Käse, Getreide und Schweinefleisch.
Die Pflanzen sind bestellt, ob das Salatpflanzen sind, Kohlpflanzen sind oder Brokkolipflanzen. Die müssen jetzt raus aufs Feld. Dazu brauchen wir unsere Saisonarbeitskräfte. Die brauchen wir auch nachher für die Pflege der Kulturen.
Sagt Joachim Ruckwied. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands fordert deshalb gemeinsam mit dem Bundesverband der deutschen Ernährungsindustrie, kurz BVE, vor allem mehr Flexibilität bei den Arbeitsverträgen. Es geht vor allem um Ernte- und Saisonarbeiter.
Aus Berlin war das Barbara Schmidt-Matern. Wer Verwandte im Pflegeheim hat, für den ist es im Moment schwierig, seine Lieben zu sehen. In Nordrhein-Westfalen etwa wurde angeordnet, dass je Bewohner oder Bewohnerin nur ein Besuch pro Tag zulässig ist und das für eine Stunde und nur auf dem Zimmer. Wie gehen die Heime damit um? Vivien Leue hat sich für uns umgehört. Frau Leue, hält man sich denn strikt an die Vorgaben?
Die Pflegeheime versuchen es. Also fast überall sind wirklich landesweit in NRW die Türen geschlossen. Besucher müssen klingeln, werden dann einzeln hereingelassen. Dann wird auch gefragt, ob der Besuch wirklich nötig ist. Zum Beispiel sagte mir der Leiter des Memory-Zentrums in Neuss, das ist eine Einrichtung, die sich auf Demenzkranke spezialisiert hat, dass es da eben auch nicht so einfach möglich ist mit dem Besuch nur auf dem Zimmer. Wer einen Verwandten hat, der an Demenz erkrankt ist, weiß das. Da gibt es so eine Art Hinlauftendenz, nennt sich das. Das heißt, die Menschen laufen zum Teil einfach aus dem Zimmer raus in die Gemeinschaftsräume, der Besuch dann hinterher. Und dann ist natürlich auch da die Gefahr größer. Da hätten aber die Angehörigen, sagte mir der Leiter dieses Zentrums, auch schon sehr weit die Besuche eingeschränkt, weil sie wissen, dass das jetzt aktuell heikel ist. Aber natürlich, das sagte mir eine Leiterin eines anderen Pflegezentrums der Caritas in Düsseldorf, Vera Steffens, werden auch Ausnahmen gemacht.
Zum Beispiel bei einer Sterbebegleitung, bei einem Menschen, dem es sehr, sehr schlecht geht. Da kann ich doch nicht sagen, die Tochter kommt und der Sohn kommt nicht. Das geht nicht.
Also letztlich muss man sagen, in den Gesprächen, die Heimleitungen, die sind auch noch dabei, sich an die aktuelle Situation heranzutasten.
Ja, und wie ist es denn, wenn sich jetzt jemand in einem Pflegeheim mit dem Coronavirus infiziert? Wie wird da vorgesorgt?
Im Grunde so, sagte man mir, wie wenn jemand an einem Norovirus oder Grippevirus erkrankt ist. Auch das gab es bisher. Dafür gibt es Isolierbetten in den Pflegeheimen. Dafür gibt es auch aktuell noch genug Isolierbetten. Es ist so, bisher kennt man einen Fall, ist ein Fall bekannt geworden. In Hamburg ist ein Bewohner einer Seniorenresidenz an den Folgen des Virus gestorben. Aber aktuell gibt es noch keine Meldungen über größere Quarantänen. Allerdings ist ganz klar, in der Pflege, da können bestimmte Vorgänge Vorgaben einfach nicht eingehalten werden.
Die Abstand halten, also diese sogenannten 2 Meter, die sind in der Pflege nicht möglich. Und die pflegebedürftigen Bewohner, die sind ja zum Teil auch ja anhänglich und kuschelbedürftig, ne?
Ja, insofern ist klar, es muss so gut es geht gehen, aber verhindert werden kann dann auch nicht hundertprozentig, dass da der Coronavirus möglicherweise doch in ein Pflegeheim kommt.
Wenn wir jetzt mal auf die Seite der Beschäftigten schauen, welche Ängste gibt es denn da?
Auf jeden Fall die Sorge, dass man das Virus mit hineinträgt oder später wieder mit hinausträgt und auf Seiten der Heimleitungen.
Meine größte Sorge ist, dass uns irgendwann die Mitarbeiter wegbrechen. Dass die vielleicht selber erkranken.
Ja, das sagte mir die Heimleiterin Vera Steffens hier in Düsseldorf. Und sie sagte, es gibt da jetzt ganz viel Unsicherheit und ganz viele Fragen.
Ja, ich kenne den und der hat Corona und ich kenne den weitläufig und ich hatte Kontakt, darf ich noch arbeiten kommen?
Ja, und je mehr sich das Virus verbreitet, desto mehr diese Fragen. Aber ganz klar ist, auch in der Pflege geht es nicht ohne Personal. Also da ist die größte Sorge, dass das möglicherweise irgendwann ausgedünnt wird, das Personal, und dass dann Pflege schwieriger möglich wird.
Wie Pflegeheime mit Corona umgehen, Vivien Leue hat sich für uns umgehört. Und wir bleiben noch kurz bei der Pflege. Die Pflege im Krankenhaus oder eben auch im Altenheim. Auch das Kassieren an der Kasse, das sind typische Frauenberufe. Wesentliches Merkmal, sie sind schlechter bezahlt. Angesichts der Corona-Ausbreitung sind aber gerade diese Berufe sehr relevant, um das System aufrechtzuerhalten. Und das gilt zum Beispiel auch für Lieferdienste, die Logistik, ebenfalls nicht besonders gut bezahlte Jobs, wenn das auch eher typische Männerberufe sind. Wer verdient wie viel und wer sollte eigentlich mehr bekommen? Das ist eine Frage, die sich angesichts von Corona am Equal Pay Day, der heute ist, nochmal ganz neu stellt. Nadine Lindner berichtet.
Die Corona-Krise bringt bestehende Ungerechtigkeiten im Arbeitsmarkt wie unter dem Brennglas zum Vorschein. So sieht es die Unternehmensberaterin Henrike von Platen im Deutschlandfunk Kultur.
Also ich bin sehr gestolpert über das ganze Thema der systemerhaltenden Berufe, wo dann Ärzte kommen. Und dann kommen aber sofort so Menschen wie Pfleger und Krankenpersonal und Verkäuferinnen und Verkäufer. Und dann überlege ich mir, wieso die Berufe bezahlt sind und dass das genau die Branche ist, die so schlecht bezahlt ist, außer mal abgesehen von den Ärzten.
Von Platen hofft nun darauf, dass gerade diese Berufe nach der Corona-Krise aufgewertet werden. Denn das könnte vor allem auch vielen Frauen helfen. Ein Punkt, der am heutigen Equal Pay Day eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Denn er markiert, bis zu welchem Tag im Jahr Frauen praktisch unbezahlt arbeiten, weil die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern weiter besteht. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 20% weniger als Männer. Die Lücke vergrößert sich zudem über das Erwerbsleben hinweg. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gründe sind Auszeiten für Kinder sowie Teilzeitarbeit. Am Ende, so die Bertelsmann Studie, verdienen Frauen im Leben im Schnitt nur halb so viel wie Männer. Auf diese Zahlen bezieht sich auch SPD-Familienministerin Franziska Giffey im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Naja, es gibt strukturelle Benachteiligungen. Wir haben viel, viel mehr Frauen, die in schlechter bezahlten Berufen sind, viel, viel mehr Frauen, die nur in Teilzeit arbeiten. Und das wirkt sich aus über 20% Lohnlücke, über 50% Rentenlücke dann.
Schlecht bezahlte, aber wichtige Berufe, vor allem von Frauen ausgeübt. Für die linke Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm, die in der Linksfraktion für Gleichstellung zuständig ist, ist klar.
Nun, es gibt erste Krisenreflexionen darüber, wie unangemessen diese Geringschätzungen, wie ungerecht Rollenbilder sind, nach denen Männer gut bezahlt entscheiden und Frauen schlecht bezahlt die Arbeit wegtragen.
Die Linkspartei hat als akute Reaktion auf die Corona-Krise gefordert, allen Pflegekräften 500 Euro pro Monat als Zulage zu zahlen. Ein Betrag, der dann natürlich Frauen und Männern gleichermaßen zukommen sollte, so die Linke. Doch wie kann sich langfristig nach überstandener Corona-Krise etwas ändern? Für Malte Lübker, bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zuständig für Tarif- und Einkommensanalysen, gibt es nur einen fast klassischen Weg.
Ja, der beste Weg zu fairen Löhnen für alle sind immer noch Tarifverträge. Und da hat sich im Pflegebereich erfreulicherweise die Einsicht durchgesetzt und auch die politische Initiative durchgesetzt, da einen Pflegetarifvertrag zu machen, der für alle Pflegekräfte gilt.
Vor allem beim Einzelhandel, so Lübker, der anders als die Pflege rein privatwirtschaftlich organisiert sei, gäbe es noch großen Handlungsbedarf.
Im Einzelhandel sind wir leider noch nicht so weit. Im Moment haben wir nur noch ein Drittel gut im Einzelhandel mit Tarifverträgen. Das führt zu einem Unterbietungswettbewerb, das führt zu schlechten Löhnen und da liegt es auf der Hand. Auch da müssen wir Tarifbindung wieder stärken.
Die Corona-Krise sieht Lübker also auch als Chance für mehr Anerkennung und bessere Löhne.
Aus Berlin, Nadine Lindner. Wir Deutschen lieben unser Bargeld. Das zeigen Umfragen immer wieder. Doch in Zeiten, in denen sich ein Virus verbreitet, da wird Bargeld doch eher mit spitzen Fingern angefasst. Könnten die Scheine zum Virusüberträger werden? Diese Bedenken hat die Bundesbank ausgeräumt. Doch wie steht es überhaupt um die Bargeldversorgung? Müssen wir uns Sorgen machen, dass die Automaten bald nichts mehr ausspucken? Ruhig bleiben lautet die Devise auch hier. Mischa Erhardt informiert aus Frankfurt am Main.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, hieß es während der letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise. In diesen Tagen sind die Sorgen vieler Menschen vermutlich andere. Doch eines immerhin ist sicher. Im Gegensatz mancherorts zu Toilettenpapier wird es beim Bargeld wohl keine Engpässe geben.
Wir sorgen dafür, dass immer genügend Scheine und Münzen den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zur Verfügung stehen,
versichert Johannes Beermann, zuständig für Bargeld im Vorstand der Bundesbank.
Wir haben genügend frisch gedrucktes Geld, wir haben genügend frisch gedruckte Scheine. Unsere Tresore sind voll bis oben hin. Die Bargeldversorgung in Deutschland funktioniert.
Das gelte auch für den Fall, dass das Virus sich noch weiter verbreitet und zu rigideren Eindämmungsmaßnahmen führt. Um der Krise und der besonderen Lage gerecht zu werden, arbeitet die Bundesbank an ihren Standorten jeweils in zweigeteilten Teams, sodass die künftige Geldversorgung auch auf diese Weise abgesichert ist. Birgt das Hantieren mit Bargeld ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren? Nein, sagt Beermann.
Von Banknoten und Münzen geht kein besonderes Infektionsrisiko für den Bürger aus.
Anwesend bei der heutigen Pressekonferenz in Frankfurt war auch der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes René Gottschalk, der zugleich zum Beratungsgremium des Robert-Koch-Institutes gehört.
Es ist überhaupt nie ein Fall bekannt geworden, dass diese Viren jemals über irgendwelche Oberflächen, insbesondere Geldscheine, zur Übertragung geführt haben. Also ich würde sagen, nachweisen wird man sie unter Umständen können, aber die Keimzahl, die ich brauche, um einen Menschen zu infizieren, wird bei weitem nicht erreichbar sein. Absolut undenkbar.
Deswegen hält Gottschalk auch von Maßnahmen wie die von der amerikanischen Notenbank Fed nichts. Die hat bekannt gegeben, dass sie Dollarnoten aus Asien zunächst einmal ein paar Tage in Quarantäne hält, bevor sie sie wieder für den Bargeldkreislauf freigibt.
Ich halte diese Maßnahme für unsinnig. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil über die Geldscheine keine Gefahr ausgeht. Und ich würde auch einen Tisch nicht unter Quarantäne stellen, einen Koffer auch nicht.
Sagt René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, im Beitrag von Mischa Erhardt. Der Autobauer Daimler stoppt seine Produktion in Europa. Das wird gerade gemeldet. Und seit heute Morgen wissen wir, auch Volkswagen stoppt die Produktion bis Ende der Woche in Europa. Die Werke werden geschlossen für 2 bis 3 Wochen zunächst ab Ende der Woche. Die Vertretung der Beschäftigten hatte schon längere Zeit Druck gemacht, weil in der Produktion Schulter an Schulter gearbeitet werde. Jetzt reagiert der Autobauer, auch weil sich die Lieferengpässe vermutlich auch bald bemerkbar machen. Kann VW das schultern? Die wirtschaftliche Ausgangslage, die Zahlen für 2019 jedenfalls, die sind nicht so schlecht. Dietrich Mohaupt berichtet.
Es geht ans Eingemachte für VW. Mit dem angekündigten Produktionsstopp in fast allen Werken zieht der weltgrößte Autobauer die Notbremse. Jetzt sind die Reserven des Konzerns gefragt, meint Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. VW könne das aber durchaus stemmen.
Es sind ungefähr gut 20 Milliarden, vielleicht 21, 22 Milliarden Liquidität da. Es ist damit zu rechnen, dass man im ersten Halbjahr schon, glaube ich, Verluste machen wird oder nicht viel besser abschneidet. Und dieses halbe Jahr kann man auf jeden Fall, auch wenn es ganz, ganz schlimm kommt und die Produktion würde 2, 3 Monate stillliegen, kann man durchhalten.
Allerdings müsse es dann im zweiten Halbjahr langsam auch wieder bergauf gehen. Das werde vermutlich sogar schon früher der Fall sein, glaubt Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB. Er verweist auf das Beispiel China.
Man kann eigentlich an China recht gut erkennen, wie es in Europa wohl kommen wird. Dort lag das Leben quasi rund 6 Wochen brach. Das wird sicherlich auch auf Europa und auf Volkswagen zukommen. Allerdings geht es in China jetzt wieder bergauf. Fast alle Werke, ich glaube bis auf 2, haben die Produktion wieder aufgenommen. Die Hoffnung ist letzten Endes, dass es im Mai wieder aufwärts geht.
Und auch VW-Vorstandschef Herbert Diess ist offenbar gewillt, gewisse Hoffnungen in China zu setzen. Die chinesische Regierung habe zwar spät, dann aber sehr konsequent gehandelt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und gleichzeitig die Produktions- und Logistikketten weitgehend aufrechtzuerhalten. Das habe sich offenbar unter dem Strich sehr bewährt, so dies.
Es ist sicherlich zu früh zu beurteilen in China, aber bisher erscheint es schon sehr konsequentes Krisenmanagement gewesen zu sein in China, was uns eben auch die Hoffnung gibt, dass unser Geschäft in China doch noch mal mit einem ganz vernünftigen Jahresergebnis enden könnte.
Von China lernen heißt also offenbar die Devise. Das scheint auch bei Audi angekommen zu sein. Die VW-Tochter will ebenfalls bis Ende der Woche die Werke in Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Ungarn und Mexiko schrittweise herunterfahren. Bis Mittwoch will außerdem Skoda dem Beispiel der Konzernmutter folgen. Und auch Opel fährt in den Werken Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern den Betrieb herunter. Bestimmt keine ganz falsche Entscheidung, sich in dieser Situation am Beispiel Chinas zu orientieren, betont Jürgen Pieper.
China ist tatsächlich von der Bedrohung innerhalb von 1,5 bis 2 Monaten zur Hoffnung geworden. China scheint Corona ganz gut gelöst zu haben, damit fertig geworden zu sein, soweit man es heute sagen kann. Dort beginnen Produktion, auch denke ich mal, die Nachfrage langsam hochzulaufen. Vielleicht wird man Mitte des Jahres sagen, China ist der einzige Punkt, der die Autoindustrie aus der Megakrise herausziehen kann.
Nicht nur VW-Boss Herbert Diess hätte damit sicher kein allzu großes Problem. Bis zum Ende der Woche werde man jetzt intensiv mit allen Verantwortlichen vom Vertrieb und der Beschaffung beraten, wie die nächsten Schritte aussehen müssen. Dabei werde man die Marktsituation und die Teileversorgung der Werke genau analysieren, betonte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian heute bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2019. Bereits in den vergangenen Tagen habe es dazu intensive Gespräche auf allen Ebenen des Konzerns gegeben.
Wir werden heute weitere Runden haben und werden dann über die Marke mitteilen, wann genau wir den Auslauf der Werke machen. Das tun wir aber auch in großer Verantwortung für die Logistikketten, die wir derzeit auf den Straßen haben. Das heißt, wir werden in einem geordneten Prozess gucken, wie wir das Runterfahren der Werke und selbstverständlich auch in Abstimmung mit dem Betriebsrat gestalten werden.
VW stoppt die Produktion in Europa, auch Daimler stoppt die Produktion. Wie fällt die Reaktion aus an der Börse? Das weiß unsere Kollegin Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, VW, Daimler, Verlust, Gewinn?
Es gibt keinen klaren Trend bei den Aktien. Beide Papiere jetzt deutlich im Plus. VW-Aktien 5,3% und bei Daimler gibt es einen Plus von 7,5%.
Einzelwerte rücken in diesen Tagen ja ein bisschen in den Hintergrund. Eine Börse schließt in Manila. Wie wird das denn in Frankfurt diskutiert?
Ja, das klingt erstmal nach einer recht einfachen Lösung. Wir schließen die Börsen und dann kommt es zu keinen weiteren Kursabstürzen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Zumindest bei uns hier wird ja ein Großteil des Handels über das Computersystem Xetra abgewickelt und die Erfahrung zeigt, selbst wenn Börsen geschlossen sind, sobald wieder gehandelt wird, werden einfach die entsprechenden Reaktionen, ich sag mal, nachgeholt. Und wenn es innerhalb ganz kurzer Zeit zu massiven Verlusten kommt, dann wird der Handel für eine begrenzte Zeit ausgesetzt. Das ist in den vergangenen Tagen ein paar Mal bereits in den USA passiert. Das gab es auch hier schon. Man denkt auch hier in Frankfurt über Notfallmaßnahmen nach. Die Präsenzpflicht für Händler ist seit ein paar Tagen aufgehoben. Aber noch ist der Handelssaal offen und noch wird auch hier auf dem Parkett gehandelt.
Ja, und noch eine Maßnahme. Wetten auf fallende Kurse werden an einigen Börsen verboten. Wie kommt das an?
Die französische Finanzaufsicht beispielsweise verbietet eben wegen der Turbulenzen an den Börsen die sogenannten Leerverkäufe, also das Wetten auf fallende Kurse. Die belgische Aufsichtsbehörde untersagt das ebenfalls. Damit will man einfach gewährleisten, dass etwas Ruhe in das Handelsgeschehen kommt. Hierzulande ist das erst einmal nicht vorgesehen.
Dann schauen wir auf den Gesamtmarkt, der DAX. Wie entwickelt der sich heute?
Es sah nach einem versöhnlichen Tag aus, der DAX aber letztendlich auf Achterbahnfahrt. Im Moment sehen wir ein deutliches Plus von 2%, der DAX bei 8.929 Punkten. Klar, wenn Produktion teilweise gestoppt wird, wenn Hauptversammlungen verschoben werden, wenn Konzerne sagen, wir zahlen in diesem Jahr keine Dividende, wenn es Ausgangssperren gibt. Solche gravierende Maßnahmen quer durch alle Branchen, das kommt schon nicht alle Tage vor.
Schauen wir noch auf einen Einzelwert, die Lufthansa. Wie entwickelt sich der Kurs?
Auch hier eine Berg- und Talfahrt. Aktuell sehen wir ein Plus von 3%. Man muss aber bedenken, wie dramatisch die Kursverluste in den vergangenen Tagen bereits gewesen sind. Die Ratingagentur Moody's hat die Lufthansa in den sogenannten Ramsch-Bereich abgestuft, also in den spekulativen Bereich, was mit dem düsteren Ausblick für die Weltwirtschaft, mit rückläufigen Passagier- und Frachtzahlen und einfach mit dem höheren Verschuldungsgrad, mit dem hier zu rechnen ist, begründet wird. Und die Lufthansa ist aber wirklich nicht die einzige Fluggesellschaft, die zu kämpfen hat.
Schauen wir noch schnell auf den Euro.
Der wird mit 1,0976 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,6 auf minus 0,5% gestiegen. Und die Feinunzen Unze Gold kostet 1.535,53 $.
Das waren Börseninformationen von Claudia Werle aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.